Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ihr kennt doch sicher den Begriff des Elder Statesman. Damit ist ein Mann gemeint, der im öffentlichen Leben steht, der zwar nicht mehr aktiv Politik betreibt, aber eine wichtige Persönlichkeit mit Autorität und Erfahrung ist. Was glaubt ihr wohl, warum der Begriff der Elder Stateswoman so gut wie nie vorkommt? Haben wir etwa keine in Deutschland? Aber selbstverständlich haben wir. Und eine Elder Stateswoman der deutschen Demokratie habe ich heute eingeladen. Gesine Schwan. Sie ist Politikwissenschaftlerin, war zweimalige Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, ist ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina und seit Jahrzehnten eine streitbare, kluge und unbequeme Stimme unserer Demokratie. Mit ihr müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 58. Folge von Mikas Matrix. Und mit meinem Gast Gesine Schwan will ich über sie und Gott und die Welt reden. Und was gibt es noch in dieser Episode? Da hören wir, wie es den Frauen in Kamerun geht, können uns über den üblichen Mansplainer ärgern und auch über die sexistische Kackscheiße in Silke Burmeesters Kolumne. Aber wir können uns auch freuen, nämlich über die gute Nachricht. Los geht's, kommt her und hört zu. Mein heutiger Gast, Gesine Schwan, ist eine ganz besondere Frau. Sie hat Politik nie nur als Machtfrage verstanden, sondern immer auch als Frage von Verantwortung, von Verständigung und Haltung. Gesine Schwan mischt sich ein, wo andere sich zurücklehnen. Sie mahnt, ohne moralisierend zu werden. Und sie zeigt, dass politische Erfahrung nicht bedeuten muss, milder oder leiser zu werden, sondern klarer. In einer Zeit, in der demokratische Gewissheiten brüchiger werden, brauchen wir da nicht eine Stimme wie Ihre? Erfahren, europäisch, leidenschaftlich und zugleich dialogbereit?
Gestern hat mich wieder jemand angesprochen, wie schade, dass ich nicht Bundespräsidentin geworden bin. Ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her und trotzdem geschieht das sehr häufig, weil viele das Gefühl haben, es wäre doch ganz gut gewesen, wenn da eine Frau mal dran gewesen wäre. Und ja, diese Verständigung, dieses Brückenbilden, das hätte ich gerne gemacht. Und dann hätte sich wahrscheinlich sehr schnell, hätten sich weitere Programmpunkte ergeben, vor allen Dingen auch in der internationalen Politik.
Ja, ich glaube ja auch, dass du eine gute Bundespräsidentin gewesen wärst, liebe Gesine. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Einen schönen guten Tag, liebe Bascha.
Du gehörst zu den wenigen Menschen, das muss ich jetzt hier mal sagen, aus dem Politikbetrieb, die ich duze. Unter den Genossinnen der SPD ist das ja üblich, aber ich bin ja keine Genossin und ich bin ja auch in keiner Partei. Ich finde ja immer, für JournalistInnen gehört sich das nicht. Aber dass wir uns duzen, das finde ich sehr schön.
Ja, mir macht das auch Spaß.
Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann mal Schwesternschaft getrunken haben.
Nein, haben wir nie.
Haben wir nie.
Wir sind einfach übergegangen.
Genau. Aber das können wir ja auch noch mal nachholen.
Ja, sicher.
2004 und 2009 warst du Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Ich benutze jetzt hier die männliche Form.
Alles
das
okay.
Ist kein Zufall, weil es ja noch nie eine Frau ins Schloss Bellevue geschafft hat, bis heute. Meinst du, dass es nächstes Jahr dazu kommt, wenn die Nachfolge von Steinmeier gewählt wird?
Also jedenfalls gibt es gegenwärtig viel öffentlichen Druck dafür, denn es ist ja wirklich oft genug debattiert worden und dann immer wieder nicht dazu gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mal dazu kommt. Aber Sicherheit ich es nicht.
Ja, ich übrigens auch nicht. Du bist ja nicht nur als Gesine Schwan und als SPD-Kandidatin bei diesen beiden Wahlen gescheitert, sondern auch, weil du es wagst, eine Frau zu sein. Wie schmerzhaft war das damals für dich?
Also bei der zweiten Kandidatur war ich schon enttäuscht. Es hätte ja auch ein bisschen anders ausgehen können. Ob es wirklich positiv hätte ausgehen können, weiß ich nicht. Aber immerhin war bei der ersten Abstimmung fehlte nur eine Stimme, um den Wahlgang zu wiederholen. Das ist ja nicht viel. Und wenn man es genau berechnet hätte, und ich weiß ja auch positiv, dass aus anderen Parteien mich Wählerinnen und Wähler gewählt haben, wenn man das durchgerechnet hätte, hätte ich zumindest in den zweiten Wahlkampf kommen können. Und da war natürlich nach dem Wechsel von Beck zu Müntefering ein Unterschied, weil
Beck... Du meinst im Parteivorsitz der SPD.
Richtig, die Parteivorsitzenden Beck und Müntefering. Also Müntefering hatte ja praktisch bei einem Treffen Beck abgelöst. Das war ja sehr rasant. Und ich habe damals...
Sag doch, dass es ein Putsch war.
Naja, und ich habe Müntefering dann gefragt, mit dem ich eigentlich gut stand, Hans Müntefering, ob er es lieber hätte, dass ich nicht kandidierte. Und er hat damals gesagt, nein, ich finde das alles ganz gut und richtig. Und du kannst Themen setzen und so weiter. Und wir hatten uns, wie gesagt, auch immer gut verstanden. Aber ich spürte, dass ein Vorbehalt war. Und das wurde dann auch immer deutlicher. Und schließlich hatte ich eine ganze Reihe von klaren Indizien dafür, dass Müntefering gar nicht glücklich war über meine Kandidatur. Und zwar deswegen, dass er befürchtete, dass in einem zweiten Wahlgang die Linke mich mitwählen würde. Und das wollte er absolut vermeiden. Das war dann klar. Und deswegen hat er im Grunde suggeriert, es wäre nicht schlimm, wenn nicht die ganze SPD-Fraktion mich wählt.
Das heißt, die Genossen sind dir in den Rücken gefallen?
Also ich glaube schon, dass einige Genossen oder Genossinnen, weiß ich nicht, mich nicht gewählt haben, weil Müntefering diese politische Option hat. Es war keine persönliche Intrige gegen mich, sondern es war eine politische Option, die ich für falsch hielt und auch halte.
Schaffst du das sozusagen in drei Sätzen zu sagen, was du hättest anders machen wollen und was sozusagen deine Idee für dieses Amt war?
Meine Idee war, verbindende Diskurse in der Gesellschaft anzureden und dafür zu sorgen. Denn ich empfand damals schon und ich hatte schon 2004 den Eindruck und dazu dann auch Veranstaltungen gemacht, das ist, wie der Ernst Fraenkel, einer der Ahnherren unserer pluralistischen Demokratie, gesagt hat, keinen Grundkonsens bei uns in der Gesellschaft gibt. Es gibt deutlich Personen und Gruppen, denen es völlig egal ist, wie es den anderen geht. Und das ist für eine Demokratie tödlich. Und deswegen wollte ich nicht predigen, aber ich wollte mit auch Absichten Themen setzen. Und ich wollte, dass da freie und auch respektvolle Gespräche in der Gesellschaft dafür
angeboten werden. Also Dialoge, das, ja, was uns jetzt im Moment ja auch
das
total fehlt.
Das war von vornherein meine Sache. Ich hatte damals ja auch schon, ich hatte mich viel damit beschäftigt. Und gewissermaßen ist Verständigung ein Lebensthema von mir, auch persönlich. Ich bin in einer sehr interessanten, guten, wunderbaren Familie aufgewachsen, aber einer sehr konfliktreichen, was mich sehr angestrengt hat. Und ich war auch immer diejenige, die das alles zusammenführen sollte, obwohl ich streitbar gilt in der Politik, das bin ich auch, aber nur in Sachthemen, nicht im Persönlichen. Und da dachte ich, da könnte ich dazu beitragen, weil ich es gewohnt war, sehr unterschiedliche Perspektiven zu sehen und zu erleben und auch mitzufühlen, dass ich dazu beitragen könnte, dass so eine Verständigung stattfindet und auch, dass man Themen aufgreift, die die Parteien, weil sie in der Machtkonkurrenz stehen, ich wollte nicht Antipolitik sein, aber die Parteien nicht so ohne weiteres aufgreifen. Also ich wollte Migration zum Beispiel zum Thema machen und andere, die ich für Zukunftsthemen halte und wo wir im Moment auf einem falschen Weg sind.
Du giltst ja eben, wie du es eben selbst gesagt hast, als durchaus unbequem, weil du eine Streiterin bist und wenig Angst hast. Aber gleichzeitig betonst du ja immer wieder auch die Dialogbereitschaft. Hat dein christlicher Glaube, der dir ja sehr wichtig ist, etwas damit zu tun, dass du sagst, auch aus meiner christlichen Verpflichtung heraus muss ich auf Menschen zugehen und versuchen, mit ihnen zu sprechen?
Also mein Glaube ist dafür sicher ganz wichtig. Es ist aber in der Regel gar nicht so, dass ich das als eine große Pflicht empfinde, sondern in der Regel reizt mich das. Also sobald ich auf jemanden treffe, der mir hart widerspricht, reizt mich das positiv. Und ich möchte gerne wissen, was steckt dahinter.
Und ihn überzeugen.
Ja, beziehungsweise ich erstmal mich zu verständigen. Ich bin auch kein Missionar, aber ich würde auch gerne meine Position verständlich machen. Und vor allen Dingen, wenn ich den Eindruck habe, dass es eine Einstellung ist, die sehr gefährlich ist, weil sie sehr aggressiv ist und mit Vorurteilen voll, dann würde ich auch gerne auf die schwierigen Konsequenzen hinweisen. Aber eigentlich möchte ich ganz gerne doch zeigen, dass eine solche Konfrontation, wenn ich sie erlebt habe, nicht sinnvoll ist. Und der Glaube spielt insofern eine Rolle, als ich, so ein Glaubenssatz, dass wir alle Kinder Gottes sind, sehr wichtig ist für mich. Das kann
sein. Das heißt, die Gemeinsamkeit von Menschen untereinander.
Ja, also Gleichheit und Gemeinsamkeit sind für mich sowieso grundlegend, die gleiche Würde aller Menschen. Das ist auch mein Hauptmotiv für mein politisches Engagement. Das deckt sich. Und ich möchte gern, selbst wenn ich jetzt da jemanden sehe, den ich als einen Kotzbrocken empfinde, versuche ich erstmal anders auf diese Person zuzugehen. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, selbst bei AfD-Mitgliedern, wenn sie nicht Ideologen sind wie Höcke oder so, dass wenn man sie freundlich anspricht, sie überrascht klingen und eigentlich sie auch ganz gern davon ansprechen lassen. Ob das dann weitere Folgen hat, ob man ihnen ihre völkische Idee austreiben kann, das weiß ich nicht. Aber dafür ist mein Glaube wichtig, auch für die Zuversicht, dass das nicht völlig blöd ist oder absurd, sondern dass es eine Chance gibt, Menschen zu erreichen, auch wo man denkt, da ist nichts mehr zu machen.
Zuversicht ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also mir ist gerade aufgefallen, dass wir an einem Punkt sehr unterschiedlich sind oder vielleicht sogar an zweien. Ich bin ja auch so hardcore-katholisch erzogen. Und das Missionarische kriege ich bis heute nicht raus. Also ich mache ja nicht umsonst einen feministischen Podcast.
Aber ich bin nicht hardcore-katholisch erzogen, überhaupt nicht. Ich bin ungetauft aufgewachsen, weil mein evangelischer und aus der Kirche ausgetretener Vater, der für die Aufklärung schwärmte und seine Sache, durchgesetzt hat gegen meine katholische Mutter, dass mein Bruder und ich nicht getauft wurden. Und zwar nicht, weil er nicht wollte, dass wir getauft werden, sondern
damit ihr entscheiden könnt.
Alleine entscheiden könnt. Und als ich das mit 21 entschieden habe, dass ich mich taufen lasse, und zwar katholisch, da war er überhaupt nicht unglücklich. Das fand er alles ganz in Ordnung. Und ich bin infolgedessen so viel mit in unterschiedlichen Konstellation, auch Glaubenskonstellation aufgewachsen, wofür ich nachträglich sehr, sehr dankbar bin, weil mir das erleichtert, die verschiedenen Perspektiven nachzuvollziehen bei Personen, die ich in gleicher Weise liebte, die sich übrigens ziemlich viele Schwierigkeiten machten untereinander, aber ich liebte sie beide. Und beide Aspekte mitzubekommen, auch, dass sie mir nicht gleichgültig waren, sondern dass ich sie liebte, wie gesagt, das war mir eine ganz wichtige Erfahrung. Und alles, was dogmatischen Hardcore-Katholizismus angeht, das geht an mir einfach vorbei. Das stört mich nicht mal. Also wenn ich konkret damit konfrontiert bin, schon. Aber das ist überhaupt nicht meine Sache.
Da du gerade von deinen Eltern erzählt hast, die ja, wie sich das anhört, sehr liberal waren, wurdest du von deinen Eltern eher als Mädchen erzogen oder sagten deine Eltern, das ist unser Kind, egal ob Junge oder Mädchen, und die Erziehung ist bei beiden gleich?
Ja, eindeutig das Zweite. Also ich wurde nicht als Mädchen erzogen. Ich habe mich aber immer völlig als Mädchen gefühlt und auch gerne. Und mein älterer Bruder, den ich sehr geliebt habe, wurde auch nicht als Junge erzogen. Also im Gegenteil, zum Beispiel hat meine Mutter, er ist 1940 geboren gewesen und hat dann Ende der 40er Jahre dauernd irgendwie kleine Wasserpistolen ertauscht, weil er natürlich nichts davon bekam bei meinen Eltern, die waren da dagegen. Und dann hat meine Mutter ihm beigebracht, lieber Gewalt erdulden als Gewalt ausüben, und er sollte sich nicht mal kloppen mit anderen Jungen. Das war manchmal, fand ich, auch ein Zahn zu viel, weil das natürlich schwierig ist, wenn man mit 7, 8 Jahren dauernd der Klügere sein muss, der eine gelangt kriegt und dann nachgeht, also die zweite Backe weiß. Das ist ein bisschen viel, aber also er wurde nicht als typischer Junge und ich nicht als typisches Mädchen erzogen. Und ich glaube, ein großer Teil meines Selbstverständnisses kommt daher, dass beide Eltern, auch mein Vater, und das war schon seltener in der damaligen Zeit, mich absolut ernst genommen haben. Ich habe es ihm auch ein bisschen leichter gemacht als mein Bruder, weil ich nicht so viele Konflikte gemacht habe. Er hat mich immer seine Bestie genannt.
Und damit
trotzdem. Naja, aber seine Bestie war ironisch. Ich war seine Beste. Das ist es gewesen. Ah. Ja. Also die Bestie war einfach, um das ironisch zu unterlaufen gleichsam. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und es war für ihn selbstverständlich, dass ich studiere und meinen Weg gehe. Er hat nie irgendeinen Unterschied in dem Sinne gemacht zwischen meinem Bruder und mir, dass er gefunden hätte, bei meinem Bruder ist das wichtig und bei mir nicht. Nie, kenne ich überhaupt nicht.
Das ist, sowas ist wirklich toll, so eine Prägung. Ja. Und hat dir ja sicherlich auch geholfen. Würdest du sagen, deine Eltern haben dir eine ganz wichtige Botschaft mitgegeben?
Also sie haben viele Botschaften mitgegeben, aber sicher diese Botschaft, dass ich selbstverständlich angenommen bin. Sie haben mir auch zu verstehen gegeben, dass der liebe Gott mich sehr bedacht hat. Das hat mir meine Mutter gemacht als er. Und dass ich die Verantwortung dafür trage, das, was ich mitbekommen habe, wofür ich keinen Verdienst hatte, so zu entwickeln, dass ich eine gute Rolle spielen kann für die Gesellschaft, für die Politik. Das war also einfach von vornherein
drin. Dass du Verantwortung übernehmen musst, ja, weil du einfach begabt bist, weil du begütert bist mit den Gaben, die dir mitgegeben wurden.
Da folgt Verantwortung draus und die Aufgabe, das irgendwie weiterzugeben und überhaupt nicht Leistung zu treiben. Leistung war eher ein suspekter Begriff, weil von meinen Eltern auch, da war mein Vater, der kritischere, glaube ich, durchschaut wurde, weil das ist ja ein formaler Begriff, der völlig irreführend verwendet wird. Und meine Mutter, glaube ich, hat mir auch suggeriert zumindest, dass die Erfolge, die ich hatte, nicht mein Verdienst sind. Also ich habe nie...
Oh, das ist aber nicht so nett, finde ich.
Es ist Doch, das ist völlig in Ordnung. Und ich erinnere mich, dass wir in der Schule, im französischen Gymnasium, da gab es immer am Schuljahrsende von Franzosen diesen Brauch, dass ein Preis verteilt wurde für die französischen Kinder in jedem Fach und für die deutschen Kinder immer ein Preis für die beste Schülerin, den besten Schüler der Klasse und Französisch. Das war das Zweite. Und ich habe die immer beide abkassiert. Dann hat mich meine Mutter ins Gebet genommen und hat gesagt, guck mal, deine Freundin Dagmar, die sehr sportlich war und sehr naturwissenschaftlich begabt war, aber nicht so sprachlich. Ich finde, die verdient auch diesen Preis. Sag doch mal deinen Lehrern, sie sollen ihr den Preis der Besten in der Klasse geben. Das habe ich gemacht und das ist auch so erfolgt. Und darüber war ich froh und meine Mutter auch.
Also ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Geste. Aber ist das nicht auch ein bisschen Überforderung, wenn man von einem Kind oder einer Jugendlichen verlangt, dass sie nicht sagen, ich bin jetzt stolz auf das, was ich geleistet habe, sondern ich stecke freiwillig zurück?
Ja, also für mich war es keine Überforderung und sogar bis heute sehr wertvoll. Also sowas wie Stolz auf kommt mir eigentlich nicht über die Lippen.
Schade.
Ich freue mich.
Du hast so viel Grund, stolz zu sein.
Nein, denn der Stolz suggeriert, dass das, was ich tue und leiste, wirklich mein Verdienst ist. Ich habe aber weitgehend bis heute in dem Bewusstsein gelebt, dass mir sehr viel geschenkt wurde. Natürlich habe ich mich angestrengt, aber selbst das ist ja ein Geschenk, dass man das kann. Es gibt ja viele, die sich anstrengen und wo es nicht gelingt. Und ich habe mich in manchen Stellen angestrengt und da war gar kein Erfolg. Und in manchen Stellen habe ich mich nicht besonders angestrengt und da war Erfolg. Das heißt, es gab keine direkte Kausalität. Und im christlichen Glauben ist der Stolz eine Todsünde. Darüber muss man sich klar werden. Ich weiß schon, das ist hart.
Ja, das ist hart.
Das ist hart. Aber ich meine, das stand eingebettet bei meinen Eltern nicht in Strenge, sondern die liebten uns ja. Die liebten mich. Meine Mutter war auch sehr körperlich. Ich saß dauernd auf deren Schoß, hing an da rum. Also sehr schmusig und sehr lieb. Und das wusste ich auch von meinem Vater. Der hat das zwar als Jahrgang 1897 immer so ein bisschen distanziert gemacht, aber so, dass ich merkte, dass er es eigentlich gerne hatte, wenn ich schmuste. Das war ja schwierig für Männer in diesem Alter. Das habe ich alles mitgekriegt. Also ich war eingebettet in Anerkennung, in Liebe. Und wenn ich gute Zensuren hatte, dann sagte mein Vater immer ironisch, und die stolze Mutter. Das war nicht verpönt direkt, aber war ironisiert. Und ich bin damit gut gefahren, denn ich finde, es ist einfach eine Frage der Ehrlichkeit, ja? Also ich weiß doch, natürlich strenge ich mich an, natürlich versuche ich, die Sachen so gut wie möglich zu machen. Aber dass mir da oft so viel gelungen ist, habe ich nicht als mein Verdienst empfunden. Es sind so viele Glücksmomente da drin, so vieles. Ich bin auf die Welt gekommen und haben meinem Bruder unter anderem, den ich wie gesagt sehr liebte und er mich auch, aber Schwierigkeiten bereitet, weil ich sofort alle Leute angestrahlt habe und die haben alle, ach wie niedlich und wie süß gesagt. Ja, da kommst du ja auch ganz anders an in der Welt.
Natürlich,
so positiv hast jede Menge aufgenommen.
Na klar. Also
das sind alles Sachen, die so viel begünstigt haben.
Und diese positive Ausstrahlung hast du ja bis heute.
Ja,
das ist ja großartig.
Bringe ich weiter sozusagen, weil meine Mutter hatte die auch. Die war, ich meine, später war sie manisch-depressiv, 40 Jahre lang. Also das war dann nachher sehr, sehr schwierig. Aber am Anfang war sie eine unglaublich dynamisch, fröhliche Frau. Und meine Klassenfreunde liebten sie alle. Die kamen oft aus Familien nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es eher kühl zuging mit dieser ganzen nicht bewältigten Schuld und was das psychoanalytisch bedeutet. Also doch, das war sehr warmherzig und eben insgesamt, obwohl viel Schwieriges auch war bei mir in meinem Leben, aber sehr positiv.
Aber wie gesagt, das scheint dich ja wirklich bis heute geprägt zu haben, weil diese Ausstrahlung und dass du auf Menschen zugehen kannst und sie für dich einnehmen kannst, dass sie dir zuhören, selbst wenn du sie vielleicht nicht immer überzeugen kannst, das merkt man. Du bist ja seit den 70er Jahren in der SPD, also eine verdammt lange Zeit.
Über 60 Jahre.
Ja, wie ist es dir denn als Frau in diesem politischen Umfeld ergangen?
Also ich habe mich bis auf einmal nicht vernachlässigt oder wie soll man sagen, gering geschätzt gefühlt, weil ich eine Frau bin. Ich habe natürlich vor allen Dingen so in der ersten Zeit, der Schulzeit, der frühen Studentenzeit gemerkt, dass ich oft im Saal die einzige Frau war, die sprach. Und so, das habe ich natürlich gemerkt. Und dann habe ich 68 auch gemerkt, wie so manche Frauen dagegen sehr rebellierten, die mir sehr aggressiv und unglücklich vorkamen. Und ich habe mir dann auch erklärt, dass sie oft aus einer Familie kamen, entweder sehr konservativ-katholisch oder nationalsozialistisch, wo sie sich nicht anerkannt gefühlt haben. Das alles ist mir, wie gesagt, erspart geblieben. Das einzige Mal, wo ich den Eindruck hatte, dass es doch eine Rolle gespielt hat, dass ich eine Frau bin, war bei der zweiten Kandidatur zur Bundespräsidentschaft. Da habe ich einmal, weil es mehr Chancen gab, dass ich es würde und auch, weil ich zu erkennen gab, dass ich es gerne machen möchte. Aber da habe ich schon gemerkt, dass auch Genossen, wichtige Genossen, eine Mischung von Angst und Verachtung hatten mir gegenüber.
Warum Verachtung?
Ja, weil sie das Gefühl hatten, aber die Mischung macht's von Angst und Verachtung, weil sie das Gefühl hatten, die Frau betritt den Ruhm und schon ist sie da, sozusagen. Ja. Und da sogar auch noch, kaum ist sie da, fängt sie an zu reden. Ich glaube zwar nicht, dass ich das so mache, aber man hatte das Gefühl, ich übernehme gleichsam, wenn ich in einen Raum trete.
Naja, aber das war ja auch in einer Zeit, wo es noch sehr viel weniger Frauen als heute in der Politik gab, die präsent waren. Und ich meine, guck es dir heute an. Also der Frauenanteil ist immer noch gering. Die Männer haben in der Politik immer noch das Sagen. Das wundert mich gar nicht, was du erzählst.
Es gab schon auch starke Frauen.
Aber das waren so solitäre, ne?
Ja, ja, natürlich solitäre. Das war sozusagen das, womit ich aufgewachsen war. Aber ich habe da schon empfunden, während ich, bevor ich dieses Amt angestrebt habe, einfach positiv aufgenommen war und für niemanden Konkurrenz war. Denn ich meine, ich habe mich immer auf dem Gebiet der Theorie, der Programmatik getummelt. Das hat diese de facto Politiker eigentlich auch nicht interessiert. Da war ich keine Konkurrenz. Und da, wo ich dann zum ersten Mal ein männliches Terrain betrat, bei dieser Bundespräsidentschaft, da haben sich einige doch sehr geärgert. Das heißt, bei dieser ganzen Kandidatur habe ich gemerkt, dass es schon auch war, nee, also wir können da nicht eine Frau rumlaufen lassen. Ich weiß auch, einer nannte mich eine Loose Cannon, so als ob ich nicht wüsste, was ich redete. Der hat nachher auch nicht sehr gute
Figur gemacht. Aber das ist doch auch so ein typisches Stereotyp nach dem Motto, Frauen reden zu viel und wissen nicht, wovon sie reden. Das ist doch unglaublich.
Ja.
Also deine Partei, die SPD, steht ja im Moment echt grottig da.
Ja.
Also die Umfragewerte sind eine Katastrophe. Mit welchem Gefühl schaust du denn auf den Zustand deiner Partei?
Natürlich mit einem Gefühl der Traurigkeit und auch einem Gefühl der Sorge. Ängstlichkeit nicht, weil ich kein Angsttyp bin, aber der Sorge. Und was ich kann, versuche ich dazu beizutragen, eben genau an diesem Punkt, doch nicht so misstrauisch zu sein gegenüber den Parteimitgliedern, doch mehr Optimismus zu haben dafür, dass sie auch was gemeinsam wollen, dass man sie auch überzeugen kann.
Was glaubst du denn, welche Werte der SPD abhanden gekommen sind, dass sie jetzt so schlecht dasteht?
Das ist nicht eine Frage der gesamten Partei. Wenn ich in verschiedenen Ortsgruppen oder sonst wo bin, Ortsvereinen, dann gibt es da so anrührende, tolle Typen. Jung und alt, die sich engagieren, die wirklich die Werte der Sozialdemokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bewundernswert praktizieren und unermüdlich. Neulich bin ich irgendwo da in Baden-Württemberg ganz im Norden gewesen. Das ist noch sozialdemokratisch zum Teil von der Gesellschaft. Und da hat eine, die geehrt werden sollte, die 75 ist, zur Bedingung gemacht, das hat mich sehr angerührt, dass sie sich nur ehren lässt, wenn ich komme, eine Rede zu halten.
Ach, wie toll.
Das ist ja wirklich rührend. Und das habe ich dann natürlich gemacht, denn sowas ist ja wunderbar. Und was ich da kennengelernt habe in einer Gemeinde von 5000 Leuten, was da für Engagement ist. Also ich nehme da wirklich die Partei sehr in Schutz. Aber es gibt Mechanismen in unserer Parteiendemokratie. Ich halte Parteien für unverzichtbar, muss ich sagen. Aber es gibt Mechanismen, wo die Konkurrenz um Macht so die Oberhand gewonnen hat, dass man gar nicht mehr guckt, was will ich eigentlich sachlich, politisch, inhaltlich politisch, möchte ich eher sagen, erreichen.
Also nicht nur die SPD steht so schlecht da in den Umfragewerten. Es gab noch nie einen Kanzler in der Bundesrepublik, der nach so kurzer Zeit so miese Beliebtheitswerte hatte wie Friedrich Merz. Tut er dir leid?
Er tut mir nicht leid. Er hat ja mit rabiater Methode diesen Job haben wollen. Und es war alles sehr durchsichtig, dass er das jetzt beweisen will. Er kann das auch. Aber also ich habe auch nicht die Aversion, die viele gegen ihn haben, muss ich sagen. Das ist einfach eine Gefühlssache, die habe ich nicht. Aber er macht
also du verstehst Frauen gegen Merz, diese Initiative.
Doch, das verstehe ich gut ad hoc in dieser Sache, die Töchter da. Ne? Das
ganz genau.
War eine genau richtige, ja, natürlich. Eben, und das Problem ist, dass er offenbar in seinem bisherigen Leben Erfolg hatte, obwohl er sich an ganz viele konventionelle Vorurteile gehalten hat, die in seinem Milieu offenbar gang und gäbe sind. Er hat offenbar nie den Zwang gehabt, nachzudenken, ob das, was er da so sagt, denn wirklich stimmt. Also so viele.
Zum Beispiel über Frauen oder ja. Über das, was auf den Straßen passiert.
Ja, und das Stadtbild und sonst was alles. Also er tappt da immer wieder ins falsche Töpfchen. Und das ist, damit steht er sich ja im Weg. Also ich meine, er zerstört damit seine Karriere, so wie er sich da verhält. Und das ist natürlich...
Er zerstört natürlich auch ein ganzes Stück den Glauben und das Vertrauen ja. In die Regierung.
Das will ich eben sagen und in die Demokratie de facto. Und das ist ein Problem. Er hat mehr Verantwortung. Wenn man solche Jobs anstrebt, dann muss man reflektiert genug sein, zu sehen, was da alles an funktionalen Aufgaben auf einen zukommt. Und dass man denen auch bis zum gewissen Grade genügen muss.
Und dass man sich im Griff haben muss bei dem, sowas, was man sagt.
Sowas alles. Und so diese Selbstreflexion, die scheint er ganz wenig zu haben. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber eine öffentliche Persönlichkeit muss sich kritisch selbst reflektieren können, auch wenn sie sich, also sie muss sich ja deswegen nicht in die Pfanne hauen. Wir machen alle Fehler und sowas, aber sie muss dem standhalten, dass sie sich kritisch betrachtet und damit auch andere besser versteht. Und das ist also, leider wird das ja auch nicht besser. Die Lernkurve ist da nicht sehr doll.
Du bist ja auch eine sehr hellsichtige Frau. Also du hast ja schon 2009 vor sozialer Wut gewarnt. Und es ist ja diese Wut, die nun schon seit Jahren die gesellschaftliche und politische Stimmung bei uns hier im Land ausmacht und auch die Grundlage für den Aufstieg der AfD in weiten Teilen ist. Glaubst du, man hätte diese Entwicklung verhindern können? Und wie hätte man das tun können?
Also, das ist so eine schwere Sache, denn Wut ist schon eine sehr, gewaltige Kraft. Das war im Kontext, ich glaube, 2009, wo es in den Pariser Banlieue sehr viele Aufruhr gegeben hatte und dort dann mit Auto anzünden und vielem. Und ich gefragt wurde, ob das auch bei uns passieren würde. Und da habe ich gesagt,
68 gab es auch Barrikaden und angezündete Autos und Läden, in die Molotow-Cocktails geschmissen wurden.
Ja, in der Zeit habe ich dann gesagt, ich glaubte schon, dass die Leute sehr wütend seien, aber die Reaktion sei anders als in Frankreich. In Frankreich demoliert man dann Autos und sowas. In Deutschland ist eher die Tendenz, Sündenböcke zu finden für das, was da schlecht läuft. Daher auch diese Entzündbarkeit des Themas Migration. Irgendwie ist offenbar noch tief drin im Unterfutter der deutschen Einstellungen, dass es Unterschiede, rassische Unterschiede gibt, die es auch rein theoretisch nicht gibt, aber und dass man auf ganze Volksgruppen oder ganze Gesellschaftsgruppen Wut haben kann, berechtigterweise Wut haben kann.
Das heißt, du glaubst, dass wir als Deutsche es bis heute nicht gelernt haben, ein wirklich demokratisches Bewusstsein zu entwickeln?
Ich beziehe das nicht auf alle Deutschen, aber ich habe viel mich mit politischer Kultur befasst und man muss wissen, dass die Mehrheit der Deutschen noch in den 50er Jahren gesagt hat, die schlimmste Zeit hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Was ich natürlich zu Hause ganz anders gehört habe. Das heißt, alles das, was vorher geschehen ist, haben sie als weniger schlimm empfunden, die Mehrheit der Deutschen in den 50er Jahren, als das, was dann gekommen ist. Das lässt ja tief blicken. Und ich habe auch immer gefunden, dass die Erkundungen der politischen Kulturforschung, gerade die empirische Kulturforschung, zu sehr an der Oberfläche blickt. Denn wenn man mich fragt, bist du für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, bist du natürlich. Ja, du wirst ja nicht Nein sagen. Viel wichtiger ist ja, wie zeigt sich in sozusagen mittelbaren Äußerungen, was eigentlich dahinter steht. Und da hat es wirklich...
Und wie bereit ist man, dafür einzustehen, für Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit?
Ja, das ist die Kehrseite. Also die eine Seite ist, dass viele eigentlich das nicht wirklich ganz ernst genommen. Und sie hatten ja auch keine Katharsis gegenüber dem, was vorher war. Und ich glaube trotzdem, dass die deutsche Gesellschaft durch die vielen Initiativen, die es da gibt, durch die vielen eigenständigen Diskussionen und so weiter, sehr viel weiter ist, als sie nach dem Krieg war. Aber trotzdem gibt es diese Resonanzböden immer noch, an die auch die AfD appellieren kann. Und wenn die von ihren Eltern und Großeltern, die sie geliebt haben und die nie in der Zeit durch eine Demokratie und eine kontroverse pluralistische Debatte gegangen sind, wenn sie da erinnert werden an Sachen, die ihr geliebter Großvater auch gesagt hat, dann wissen wir aus der intergenerativen Weitergabe und der Forschung dazu, dass das ganz leicht passiert. Ja? Und da sind schon noch Bestandteile, glaube ich, die als normal gelten. Also wo sich die Leute gar nicht überlegen, was da an Brutalität dahinter steht.
Also wenn Sie so eine Ideologie der Ungleichheit vertreten, dass die einen Menschen mehr wert sind als die anderen.
Ja. Und allein zum Beispiel diese Vorstellung der Remigration, wenn man das zu Ende deckt, würde das ja bedeuten, dass wir große Mengen der deutschen Gesellschaft wegtransportieren, gegen ihren Willen. Das setzt eine solche Bereitschaft zur Grausamkeit voraus. Entweder die Leute reden einfach drauf hin und denken sich das nicht, oder aber sie sagen, ja, das, wo gehobelt wird, fallen Späne oder sowas, das ist notwendig. Und bei dieser ganzen Frage ist ja, glaube ich, wenn man das zu Ende denkt, die Überlegung, da ist glücklicherweise die SPD völlig auf der richtigen Seite, dass die Vision zum Beispiel der AfD ist ja im Grunde ein Globus, in dem lauter separate gesellschaftliche Einheiten sind. Das kann man gar nicht auseinanderkriegen. Ich habe mir überlegt, meine Mutter war Schlesien, ihr Vater war Böhme. Böhme, das war Tschechien, Tschechoslowakei waren im Krieg zu Deutschland. Bin ich eigentlich abgestammt von einer Migrantin? Aber Schlesien, die war da, galt da als Deutsche. Also das ist alles Quatsch. Aber, und wir wissen das aus der ganzen Migrationsforschung, wir sind dauernd irgendwie gewandert, gemischt und sowas. Also das ist alles ein Irrsinn. Aber dass dies noch ein Resonanzboden ist und dass es auch noch das Bedürfnis gibt nach dieser Reinheit.
Völkischen Reinheit.
Das gibt auch zu denken. Und ich denke mir auch, ob das nicht etwas mit Moralvorstellungen hat, die auch im Alten Testament noch vorhanden waren, dass Sünde mit Schmutz und Beschmutzung verbunden wird und moralisch Richtiges mit Reinheit. Jungfrau Maria ist rein. Ja. Mhm.
Aber wo ist da der Zusammenhang?
Der Zusammenhang ist, dass alles, was gemischt ist, was nicht rein ist,
ja,
eigentlich ein bisschen schmutzig ist. Ja, dass dieser Begriff
und des Reinen. Und wenn sich dann die Reinen, Völker vermischen, dass es dann alles, unsauber wird.
Alles, was vermischt
wird.
Ist, oder auch, dass die Treppen ganz sauber geputzt sein müssen. Dieser Putzfilm ist ja auch etwas. Und wer mal so, sich so eine Geschichte der Moral angeguckt hat, das habe ich, als ich dieses Buch Politik und Schuld geschrieben habe, dieser Gedanke der Sauberkeit und der Reinheit, nicht befleckt zu sein. Die Menstruation der Frauen war ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich nicht sauber waren und nicht in Ordnung.
Und wurden deswegen in der Zeit diskriminiert.
Und wurden weggeschickt. Ne? Also auch noch so. Das hatte meine Mutter noch im Kopf. Dass man eigentlich, wenn man, wie man sagte, seine Tage hat, man sich dann eigentlich zurückzuziehen hätte. Da habe ich gesagt, warum eigentlich? Ich hatte Bauchschmerzen, das tat mir weh. Aber das andere. So, also diese langen Bewusstseinsstränge, Reinheit, nicht vermischt, sauber. Und das könnte ich mir denken, das müsste ich, weiß ich empirisch nicht, aber da müsste man mal gucken, ob die Attraktivität heute immer noch in anderen europäischen Ländern so stark ist wie in Deutschland für solche Begriffe.
Hm. Ich habe immer ein bisschen Probleme zu sagen, diese Gesellschaft ist gespalten, denn wenn man sich die USA anguckt, die eine wirklich gespaltene Gesellschaft sind, aber zumindest sehen wir ja, dass diese Gesellschaft ein ganzes Stück auseinanderdriftet und dann gibt es ja gerade in der Politik Leute wie der Kanzler Merz, die sich hinstellen und meinen, sie müssten Rückreden halten nach dem Motto, ihr sollt mehr arbeiten und länger arbeiten und sonst etwas. Und auch der Ex-Bundespräsident Gauck meinte ja kürzlich, er müsse den Deutschen die Leviten lesen.
Recht hat er doch, auch wenn es natürlich viel angenehmer wäre, ihn als alten Moralprediger abzutun. Deutschland hat es sich in seiner Wohlfühlecke ganz schön gemütlich gemacht. Ein bisschen Erinnerungskultur, ein bisschen Betroffenheit, ein paar warme Worte über Frieden und am Ende sollen bitte andere die Drecksarbeit machen. Verfettete Bequemlichkeit nennt das der Kabarettist Matthias Tretter. Wir reden von Verantwortung aus der Geschichte, wenn wir eigentlich meinen, lasst uns bloß keine Entscheidungen treffen, die etwas kosten. Gaucks Botschaft ist deshalb unangenehm schlicht. Wer Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ständig ins Schaufenster stellt, sollte irgendwann auch bereit sein, den Laden zu verteidigen. Nicht mit Sonntagsreden, nicht mit moralisch korrekt gefalteten Händen, sondern mit echter Verantwortung. Aber keine Sorge, wenn es ernst wird, finden wir sicher noch drei Gründe, warum es diesmal leider wieder nichts wird damit. Denn das kann Deutschland einfach am besten. Moralisch ganz vorn sein, solange hinten jemand anders aufräumt.
Sag mal, Gesine, findest du eigentlich auch, wie Gauck und unser Mansplainer hier, dass wir in Deutschland zu weltabgewandt und zu bequem sind? Also der Begriff verfettete Bequemlichkeit, den der Mansplainer benutzt hat, das ist ja ein ziemlich hässlicher Vorwurf.
Also ich kann dem nicht folgen. Ich habe auch immer eine Distanz zu politischen Äußerungen, wenn sie so moralische allgemeine Verwerfungen enthalten und Verwerfungen enthalten oder Abwertungen enthalten. Und bei Gauck merkt man, dass er aus einer sehr konservativen Sozialisation kommt. Das weiß er auch und er hat auch immer wieder versucht, sich da zum Teil ein bisschen zu lösen. Ich glaube übrigens, dass seine Frau sehr viel aufgeschlossener ist als er, so wie ich sie kennengelernt habe. Also er ist nicht meine Wellenlänge. Aber eine Sache ist mir in dem Interview, das ich gelesen habe, aufgefallen. Er hat nämlich bei Sachsen-Anhalt gesagt, diese Kröte muss geschluckt werden. Das war als Zwischenüberschrift. Und da habe ich gedacht, mal gucken, welche Kröte
welche
er
Kröte meint.
Ja. Und da hatte ich den Verdacht, dass er eine Kröte meint, die also eher Konzession an die Rechten bedeutet. Es war aber nicht der Fall. Er hat da gesagt, damit die AfD in Sachsen-Anhalt nicht die Macht übernimmt, muss die CDU diese Verdikt rechts und links gleichzusetzen, überwinden und muss sich auch von der Linken wählen lassen. Das finde ich für ihn beachtlich. Denn er
das ist für ihn erstaunlich mutig.
Ja, das muss ich sagen. Also ich versuche ja dann immer die positiven Sachen zu sehen. All die typischen konservativen Sachen, okay. Aber dieses ist ein gewisser Mut. Und ich glaube, dass da dann doch er sich diesem Problem stellt, dürfen wir die Demokratie so preisgeben. Wenn da einige auf ihn hören würden, würde ich mich eigentlich freuen, zumal ich das einfach albern finde, jetzt unter einer Totalitarismustheorie die Linke einzuordnen.
Das ist völlig
weltfremd. Aber gut, es ist immer noch ein Credo, womit sich die Union große Schwierigkeiten macht. Ich glaube, hinter vorgehaltener Hand wissen das alle. Aber dass er das dann sagt, aus dem konservativen Feld kommt, da habe ich mich eigentlich drüber gefreut.
Wenn von Verantwortung die Rede ist, die Deutschland übernehmen soll, dann wird das ja oft sozusagen im sicherheitspolitischen Bereich definiert, nach dem Motto, wir müssen eben uns auch militärisch irgendwie positionieren. Und es ist ja tatsächlich im Moment so, die Bundeswehr bekommt wahnsinnig viel Geld, die Rüstungsfirmen boomen, es gibt eine Debatte um eine Wehrpflicht wieder. Findest du es denn richtig, dass Deutschland sich zunehmend militarisiert? Ich würde sagen, diese Militarisierung findet nicht nur faktisch statt, indem halt die Bundeswehr stärker ausgerüstet wird, sie findet vor allen Dingen auch im Kopf statt, weil immer weniger auf Diplomatie und Verhandlungen gesetzt wird. Ich finde nicht, dass das Militär immer die richtige Antwort auf äußere Bedrohung ist und diese Abschreckungsdoktrin. Aber da sind wir uns wahrscheinlich nicht einig,
oder? Doch, also daran sind wir uns einig, es ist ganz sicher, dass das Militär und die militärische Abschreckung nicht ein zureichendes Mittel sind, um auch nur den Ausbruch von Kriegen zu vermeiden oder einen Krieg, der besteht, zu beenden. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin jetzt bei dem Militarisierung oder Militarismusbegriff ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, Militarismus, Militarisierung bedeutet, dass die Gesellschaft in ihren Wertoptionen und in ihren Verhaltensweisen und in ihren Attitüden sich dem Militärischen nähert.
Das tut sie nicht. Doch, das tut sie. Denn ich meine, die Bundeswehr hatte bis vor einigen Jahren noch ganz schlechte Umfragewerte. Also sie war einfach nicht beliebt. Und ein Großteil der Deutschen fand, man sollte eben nicht das NATO-Ziel erfüllen und so viel aus dem Bruttosozialprodukt in Rüstung stecken. Inzwischen steht das Militär in der Bevölkerung, also die Bundeswehr, sehr viel besser da, ist sehr viel beliebter. Sie ist tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft gerückt, was sie ja eigentlich immer wollte.
Ja, also da muss man aber, finde ich, jetzt konsequent sein. Wenn wir uns für eine Bundeswehr entscheiden, meine Eltern fanden das furchtbar, die waren Pazifisten, dann kann man aber auch nicht sagen, ja, die Bundeswehr wollen wir haben, aber eigentlich wollen wir von ihr nichts wissen. Das finde ich inkonsequent. Vielmehr müssen wir dann sagen, wenn in einer Bedrohungssituation plötzlich solche Mengen Geld in die Rüstungsindustrie fallen, dann liegt es sehr nahe, dass die anfängt, in einer Dynamik das Geld zu machen, dass dann immer mehr Waffen produziert werden, auch wenn sie strategisch gar nicht brauchbar sind.
Oder und die sollen dann irgendwann eingesetzt werden.
Ja, also da kommt eine Dynamik zum Einsetzen. Aber auch das, also dass die Bundeswehr jetzt wieder mehr im Ansehen hat, was viele Faktoren haben kann, nicht zuletzt der brutale Krieg von Putin in der Ukraine, ist noch kein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft selbst sozusagen zackig militärisch ist und nur in Kategorien von Macht und militärischer Gewalt denkt. Also ich beobachte bei mir, die ich wirklich sehr antimilitärisch und schon erst recht antimilitaristisch erzogen worden bin, und wo ich ganz klar sehe, dass eine gefährliche Dynamik besteht, dass diese Waffenproduktion ohne jede Genanz, also jetzt versuchen, Profit zu machen. Und wo ich sehr kritisch sehe, dass zivile Automobilfirmen jetzt ins Militärische, und das sehe ich alles sehr kritisch. Und das, da die Distanz zu behalten, das finde ich ganz wichtig und auch eventuell Stopp zu sagen. Also wenn das aber so ist, dann kommen politisch Handelnde, wie zum Beispiel auch Pistorius, auch in sehr, sehr schwierige Entscheidungssituationen. Ich hätte auch nicht kriegstüchtig gesagt, sondern
verteidigungstüchtig. Kriegstüchtig ist ein furchtbarer Begriff, weil das genau das Gegenteil ist. Da geht es nicht um Verteidigung.
Ja, so wie ich Pistorius aber kenne, geht es ihm nicht darum, dass wir jetzt alle warmongering-Leute werden, sondern er wollte das Schwierige, was daran liegt, dass die Verteidigungsfähigkeit zu einem gewissen Grad eine Abschreckung voraussetzt, die auch Kriegstüchtigkeit impliziert. Also ich bin immer dafür, dass man sich...
Also an Abschreckung glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass jemand wie Putin abgeschreckt werden muss. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass er im Moment einen Krieg anfangen würde, weil er eigentlich ziemlich bergab geht da. Aber ich glaube nicht bei der Migration. Da glaube ich überhaupt nicht an Abschreckung, weil das ganz andere Konstellationen sind. Aber im Militärischen glaube ich schon, dass wenn Putin gewusst hätte, was für ein militärisches Abenteuer er eingeht, wenn er nicht geglaubt hätte, dass diese Spezialoperation in ein paar Tagen vorbei wäre, dann hätte er sich das vielleicht überlegt und dann hätten vielleicht auch Leute in seinem Umfeld gesagt, lieber Mann, was du da alles riskierst, ist zu viel. Also das fürchte ich, Abschreckung ist ein Mittel, auf das wir nicht verzichten können. Aber es ist eben ein gefährliches Mittel, weil es immer umkippen kann in den simplen Glauben, man muss nur Militär anschaffen und dann schreckt man schon ab. Aber das wird auch, ich verfolge das ziemlich genau, auch in militärischen Kreisen abgelehnt, weil sie alle wissen, teure Ausgaben für Militär sind überhaupt noch keine Strategie.
Widerstand durch Abschreckung, das ist die eine Seite, die kann man dann militärisch definieren, aber es gibt ja auch die andere Form von Widerstand, um unsere Demokratie zu verteidigen. Was glaubst du denn, deine Eltern waren im Widerstand in der Nazizeit? Was glaubst du, wie viel Widerstand brauchen wir heute oder Widerständigkeit, um unsere Demokratie zu verteidigen?
Also ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass bei so und so vielen Kolloquien und Vorträgen das Wort Resilienz dauernd vorkommt. Was Widerständigkeit eigentlich heißt, aber aus der Materialforschung kommt, wie ich gelernt habe.
Deswegen ist es auch so viel hässlicher als Widerständigkeit, finde ich.
Es ist nicht nur hässlicher, sondern es suggeriert auch, wie bei einem Material, wenn es unter Druck steht, dass es einfach wieder zurückspringt in den Urzustand und dann weiter normal ist. Das wird mit einer Gesellschaft aber nicht sein, wenn sie, wenn ihre demokratischen Grundsätze und ihre Überzeugungen gelitten haben. Man wird die Widerstände oder die Wut versuchen einzuordnen. Ich finde übrigens nicht, dass es ein Recht auf Wut gibt. Es gibt auch eine Pflicht zur Selbstbeherrschung. Das finde ich schon. Es gibt nicht eine Pflicht, sein Gefühl zu ändern, das kann man nämlich nicht. Aber man kann die Art, wie man das Gefühl lebt, das kann man schon beeinflussen. Also ich finde, es gibt kein Recht auf Wut, weil man damit immer anderen schadet und ungerecht gegenüber auftritt. Aber dieses, wie wir damit umgehen, dass unsere Gesellschaft mehr widerständig ist gegen die sehr vielen schäbigen und auch verachtenden Abwertungen von vielen legitimen demokratischen Versuchen, ist eine Kernfrage. Wir werden nie durch militärische, strategische Rüstung zur Verteidigung zu einem Sicherheitszustand kommen. Das kann erst geschehen, wenn eine wichtige Mehrheit der Gesellschaft zu dieser Demokratie aus Überzeugung und eigenem Erleben steht. Das tut sie im Moment, kann man schwer beurteilen, aber es ist nicht sicher, dass sie dazu steht. In Teilen jedenfalls nicht. Mir hat imponiert, was der finnische Präsident über seine Gesellschaft gesagt hat, die immerhin auch einen langen Krieg mit der Sowjetunion damals erlebt hat. Und da habe ich den Eindruck, dass er sehr gut begriffen hat, dass Zivilschutz bis dahin, aber auch zivile Verteidigung der Demokratie viel wichtiger ist noch als das Militärische. Das Militärische ist gleichsam unverzichtbar, aber dann muss diese Gesellschaft auch bewusst und auch opferbringend dafür sein, die Strukturen der Demokratie und sowas zu sichern, um die Demokratie zu schützen. Einmal vor äußeren Attacken von Putin, aber dann auch generell selbst gegen die äußeren Attacken von Putin ist es wichtig, dass wir unsererseits wissen und auch ausstrahlen, wir wollen diese Demokratie und wir wollen sie auch im Zivilen verteidigen. Deswegen ist ein Teil dessen, wo ich mich sehr engagiere, eben eine demokratische Teilhabe zu erweitern, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, wo man das besonders spürt, die Demokratie, so dass Menschen auch eine positive Erfahrung von Demokratie machen können. Man kann ihnen das nicht oktroyieren, sondern sie müssen die Erfahrung machen können. Und deswegen darf man auch nicht zu sehr mit so einem technischen Begriff wie Resilienz arbeiten, wo immer die meisten nicht genau wissen, was darunter eigentlich gemeint ist, sondern es geht darum, dass nach unserem Verständnis Demokratie nicht einfach heißt Herrschaft des Volkes, sondern Unterstellung der gesamten Verfassung unserer Kultur und unserer Einstellung unter den Satz, dass die Würde des Menschen normativ unantastbar ist. Wenn dieser Cornerstone wirklich verinnerlicht ist, dann können Menschen, glaube ich, auch ihre Demokratie mit Stärke und mit Überzeugung und mit Geduld verteidigen. Und das ist für mich immer, mein ganzes Leben lang, eine wichtige Voraussetzung für ein sinnvolles und eben würdevolles Leben gewesen.
Ich finde deine Zuversicht großartig und absolut hilfreich. Danke, Gesine.
Ich danke dir für das Gespräch.
Frauen müssen überall eine Stimme bekommen und sichtbar werden, auch in den Medien. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir über den deutschen Tellerrand blicken und erfahren, wie es Frauen weltweit geht.
Hi Wascha, du, ich bin gerade in Las Vegas, nicht die Stadt in den USA, sondern in Kamerun und zwar in der Stadt Douala. Das hat hier so gar nichts mit dem Glitzer und Glamour von Las Vegas in den USA zu tun. Ich habe mich hier nämlich mit Karen Gua getroffen und die hat mir erzählt, dass in Las Vegas, also dem kamerunischen, ausschließlich Binnenflüchtlinge leben. Was ich sehr eindrücklich fand, ist, dass Kamerun ja eigentlich ein französischsprachiges Land ist, zumindest von der Regierung her. Aber es im Westen zwei Provinzen gibt, wo die Leute nur Englisch sprechen. Und seit einigen Jahren gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, aber die hat sich immer mehr von ihren politischen Zielen entfernt und terrorisiert stattdessen die Bevölkerung. Und die leidet nicht nur unter den Rebellen, sondern auch unter dem brutalen Vorgehen der Regierung. Und so kommt es, dass die Mehrheit der Bewohner von Las Vegas Witwen sind, die sich komplett selbst organisieren. Die Sache ist nämlich, dass die kamerunische Regierung sich weigert, Flüchtlingslager einzurichten, weil das wäre ja ein Eingeständnis, dass es ein Problem gibt. Das heißt, Menschen wie Karen erhalten vom Staat keinerlei Hilfe, aber das hält sie nicht auf. Zusammen mit anderen Frauen hat sie jetzt einen Verein gegründet, um Überlebende von sexueller Gewalt besser unterstützen zu können. Und ja, ich fand den Besuch sehr eindrücklich. Es hat mir einfach nochmal gezeigt, was alles möglich ist, wenn Frauen sich zusammenschließen. Ich grüße dich ganz herzlich und bis bald.
Hallo Helena. Danke, dass du uns über die Frauen in diesem Konflikt erzählt hast. Über kämpfende Männer hören wir ja ständig, aber viel zu selten, wie sehr Frauen und Kinder von solchen Kämpfen betroffen sind. Helena Kreiensieg gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hey Silke, die Bühne ist frei für dich und deine Kolumne. Lass hören. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrem Aufregerthema.
Sexistische Kackscheiße. So und nun wieder ich. Dieses Mal aber gar nicht aufgeregt, sondern über einen Gedanken sinnend, den ich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe. Nämlich den, dass in Sachen der Möglichkeit von Frauen bei der Gestaltung der Gesellschaft maßgeblich mitzumischen, mittlerweile echt was erreicht ist. Ich drücke mich so krumpelig aus, weil es mir widerstrebt, von Gleichstellung zu sprechen. Denn wenn es heute auch viel selbstverständlicher ist, dass Frauen politische Ämter, die Leitung von Unternehmen und Orchestern übernehmen, dass sie ins All fliegen und als Künstlerin ihr Land bei internationalen Schauen vertreten, sind wir alles andere als gleichgestellt. Nee, Pimmel zählt immer noch mehr als Vulva. Aber das Geile ist, es wird selbstverständlicher, dass Frauen diese Positionen einnehmen. Ja, vielerorts wird sogar verstanden, welchen Gewinn Frauen für die Gestaltung der Welt und die Lösung der Probleme sind. Und irgendwie, bei aller Misogynie und Männern, die sich dagegen aufbäumen, habe ich das Gefühl, es ändert sich was. Es fühlt sich an, als sei ein Kipppunkt erreicht, als würde langsam darum gebeten, Frauen ranzulassen. Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD hat dieser Tage vor den Gewerkschaften gesprochen. Und wenn man dem Spiegel glauben darf, dann hat sie nicht nur gesagt, dass in der Arbeitskraft von Frauen zwischen 45 und 65 Jahren ein unterschätztes, ungehobenes Potenzial liege und die Worte gefunden, mehr Frauenpower kann nur gut sein für die Arbeitswelt. Nein, im Saal soll regelrecht gejubelt worden sein und das nicht nur von Frauen. Ja, Hallöle in den Wald von Merz und Co. gerufen, den alten Recken der paternalistischen Frauenbetrachtung. Kann es sein, ihr Opas, dass eure Tage tatsächlich gezählt sind? Kann es sein, dass die Bevölkerung dieses Landes in großen Teilen weiter ist als ihr? Dass unser Land gar nicht zurückständig sein müsste? Kann es sein, dass ihr mit eurer »Schützen wir unsere Töchter und bewahren wir Frauen vor ihrem Versagen«-Attitüde die Fußkranken in unserer gesellschaftlichen Wandertruppe seid und alle aufhaltet? Nun ist es das eine, ein mögliches Kippen festzustellen und darauf zu warten, dass es tatsächlich geschieht. Das kann man machen. Aber es besteht die Gefahr, dass wir zwischendurch schwarz werden. Darum schlage ich einen Aktionsplan vor. Ständig und überall von und über fähige Frauen sprechen. Konkrete Namen als Problemlöserinnen einbringen. Davon sprechen, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn Frauen zwischen 45 und 65 in Vollzeit arbeiteten. Davon, wie toll die Frauen der Gewerkschaften sind, was sie tun, erreichen, stemmen, welchen elementaren Anteil an der Wirtschaft Mütter leisten und, und. Beschleunigen wir die Entwicklung und bekommen wir hin, was den Namen Gleichstellung verdient. Und nein, den Männern wird nichts weggenommen. Ist das Ziel erreicht, haben sie endlich Zeit, sich ebenfalls um Kinder und Alte zu kümmern. Wir Frauen wissen, das ist sehr erfüllend.
Ach Silke, niemand ärgert sich so schön wie du. Und was kommt jetzt? Ihr ahnt es, die gute Nachricht. Denn es passieren ja auch schöne und erfreuliche Dinge in der Welt. Wie in Burkina Faso zum Beispiel. Stellt euch vor, Mädchen, die eigentlich zur Schule gehen sollten, werden verheiratet und sollen Kinder kriegen. Dann ist es aus mit ihren Bildungschancen und ihrer Unabhängigkeit von einem Mann. Vor allem in Burkina Faso werden Mädchen so häufig wie sonst nirgendwo in ganz jungen Jahren zur Heirat gezwungen. Deshalb ist die aktuelle Nachricht aus Burkina Faso so bedeutend, denn das westafrikanische Land will diese üble Praxis stoppen. Die Regierung hat das Mindestalter für die Verheiratung von Mädchen und Jungen auf 18 Jahre angehoben und festgelegt, dass die Mädchen der Ehe zustimmen müssen. Außerdem wurde das Erbrecht so reformiert, dass Frauen dadurch nicht weiter benachteiligt werden. Damit werden Mädchen besser geschützt und Frauen rechtlich gestärkt. Besonders wichtig ist, solche Reformen schaffen langfristig mehr Bildungschancen, wirtschaftliche Unabhängigkeit und gesellschaftliche Teilhabe für Mädchen und Frauen. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich will ich euch auch am Ende dieser Episode noch einen klugen Gedanken mitgeben. Einen Gedanken zu Mut und Angst, den gerade wir Frauen im Kampf um Gleichberechtigung gut gebrauchen können. Der Rat stammt von Nelson Mandela, dem Anti-Apartheids-Aktivisten in Südafrika, der 27 Jahre im Gefängnis saß, bevor er zum ersten schwarzen Präsidenten seines Landes gewählt wurde. Nelson Mandela wusste, was Angst ist und hat gesagt, "Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern der Triumph über sie." Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.